Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie kann eine Schweizer Familie 3 Jahrzehnte lang Bestandteile für Atombomben nach Pakistan, Libyen, Nordkorea und Iran liefern? Eine Frage, die besonders auch jene beschäftigt, die den Tinners in dieser Zeit erlaubten, solche Bestandteile zu exportieren. Otmar Wies war bis vor 4 Jahren beim SECO Verantwortlicher für Exportkontrollen und Sanktionen. Heute ist er pensioniert. Der Fall Tinner beschäftigt ihn aber noch. Susan Brunner hat mit ihm gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Otmar Wies, mögen Sie sich erinnern, wann ist Ihnen der Name Tinner zuerst mal begegnet?
Ich weiss nicht, wenn ich den Namen Tinner zuerst mal gehört habe. Ich weiss, es ist mir bewusst, dass Friedrich Tinner in den 70er Jahren beschuldigt worden ist, in illegale Nukleargeschäfte verwickelt zu sein. Er ist jedoch nie verurteilt worden. Und im Übrigen ist damals Bundesamt für Energie für Nuklearexport zuständig gewesen.
Das heisst, Sie haben den Namen haben Sie eigentlich gekannt?
Den Namen habe ich gekannt.
Als Beamte im SECO haben Sie gewusst, Namen genau. Tinner, genau. Ja.
Auf dem Radar vom SECO ist der Friedrich Tinner und auch seine Söhne gekommen im Februar 2004, wo wir eine Liste von der IEA bekommen haben.
Also von der Internationalen Atomenergiebehörde?
Ja. Mit 15 Personen, zum Teil schon Verstorbene, die möglicherweise in Teil von einem nuklearen Netzwerk sind und Iran und Libyen mit Nukleartechnologie täglich beliefern. Die Liste ist also, die müssen unsere Mission in Wien müssen die Namen abschreiben. Die war so geheim, dass sie nicht direkt übergeben worden ist.
Und die haben Sie bekommen im SECO dann?
Im SECO. Aber Einzelheiten sind eigentlich dort drauf nicht gewesen. Und die Einzelheiten sind eigentlich nachher aus einem Polizeibericht von der malaysischen Polizei rausgegangen. Dort drin ist gestanden, dass der Friedrich Tinner Gaszentrifugen oder Teil von Gaszentrifugen nach Dubai geliefert hat und dass der Urs Tinner in Malaysia nukleare Komponenten hergestellt hat mit Werkzeugmaschinen, die über die Familie Tinner nach Malaysia importiert worden sind.
Aber das war für Sie nichts in dem Fall?
Das ist völlig nichts für mich. Ja.
Wie haben Sie da reagiert? Eigentlich, wenn man das ja so hört, oder denkt man, das ist irgendeine Verwaltung in Bern, aber es klingt ja eigentlich fast schon wie ein Thriller, top geheim. Es sind Nuklearbestandteile oder Teile für Nuklearwaffen, es landet sozusagen bei Ihnen auf dem Pult. Und da ist es dann einfach.
Oder? Ich war schon ein bisschen erstaunt gewesen. Nachdem wir in Dutzenden und Aberdutzenden von anderen Fällen immer wieder Informationen, vor allem Non-Paper von der amerikanischen Botschaft bekommen über geplante Export aus der Schweiz, vor allem Werkzeugmaschinen, die zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen beitragen sollen, bin ich schon erstaunt gewesen, dass wir in Bezug auf den Fall Tinner nie etwas gehört haben.
Sie sagen, die Amerikaner sind abends gekommen, Herr Wies. Was heisst denn das? Also die CIA hat Ihnen sozusagen angerufen und gesagt, hallo, da könnte ein Export sein oder wo irgendwie für Massenvernichtungswaffen so. Oder wie ist denn das gelaufen? Wie ein Briefing?
Es ist ein Mitarbeiter von Botschaft gekommen mit einem sogenannten Non-Paper, ohne Absender, ohne Unterschrift und haben uns das übergeben mit den Daten über den entsprechenden Exporteur. Und haben natürlich ihren Wunsch Ausdruck gegeben, dass wir verhindern, dass die entsprechende Ware geliefert werden, exportiert werden.
Das heisst, gewisse Vorwarnungen haben Sie gehabt, aber jetzt im Fall Tinner ist das nicht, der Name ist nicht so gefallen?
Null. Wir haben nie irgendetwas davon gehört.
Ich glaube, viele Leute können sich wahrscheinlich nicht ganz genau vorstellen, was das für eine Arbeit ist, Exportkontrolle. Und darum einen Schritt zurück, Otmar Wies. Sie waren verantwortlich für Exportkontrollen im SECO. Jahrelang haben Sie eigentlich dort angefangen?
Ich habe 1984 angefangen im Nordamerika- und Südafrika-Dienst. Damals waren Exportkontrollen das wichtigste Thema gegenüber den USA, in den Beziehungen zu den USA. Die USA wollten, dass wir bei dem sogenannten West-Ost-Embargo mitmachen, was wir aus neutralitätspolitischen Gründen nicht haben können machen.
Also, das heisst, es war mit dem Kalten Krieg.
Es war mit dem Kalten Krieg. Und der Westen hat ein Technologieembargo gegenüber dem Sowjetblock aufrechterhalten. Und wir haben dort nicht können mitmachen aus neutralitätspolitischen Gründen. Um aber zu amerikanischer Technologie zu kommen, sie haben gedroht, dass sie uns die abstellen würden, haben wir gleich gewisse Konzessionen gemacht und informell Exporteure angehalten, bei einem Export zurückgehalten zu sein.
Was ist da genau, wie muss man sich denn vorstellen, was sind Ihre Aufgaben gewesen und mit wie vielen Leuten haben Sie gearbeitet?
Damals war das natürlich nur der USA-Dienst gewesen, und das waren 2-3 Leute gewesen. Wir haben aber, der VSM hat uns auch unterstützt und außerhalb des USA-Dienst noch eine Bewilligungsstelle, das war die Abteilung Free- und Ausfuhr, die auch damals im BAVI angeschlossen war. Aber mit dem Fall der Berliner Mauern sind die Ost-West-Kontrollen weggefallen und die sind die Kontrolle im Bereich der Massenvernichtungswaffen gekommen. Und es hat ja im SECO einen sogenannten One-Stop-Shop gegeben. Das heisst, man hat alle bestehenden Exportkontrollen, die in anderen Departementen angesiedelt sind, sind ins SECO übergegangen. Das heisst, Bundesamt für Energie verdeckt sind Kontrollen im Nuklearbereich gekommen. Vom VSM sind Kontrollen für Kriegsmaterial gekommen.
Das heisst, eine totale Reorganisation, aber auch eine neue Ausrichtung von den Aufgaben, die Sie bisher kennt haben?
Das war eine völlige neue Ausrichtung. Am COCOM, aber ja, nur mal, wo wir nicht mitgemacht haben, im COCOM selber, das sind Export...
Das müssen Sie noch erklären, viele nicht mehr, was COCOM war. Ja.
Das Coordinating Committee von der NATO hat nur Export in Osten bewilligen, wenn alle Länder, alle 15 Länder einverstanden sind. Mit der neuen Exportkontrolle im Bereich der Massenvernichtungswaffen ist es so geworden, dass eigentlich jedes Land selber entscheidet, gemäss Kriterien, wo 4 internationale Exportkontrollsysteme aufgeleistet haben. Das ist unter anderem die Gruppe der Nuklearlieferländer, das Raketentechnologiekontrollregime und die Australiengruppe für Biologie und chemische Waffen.
Das klingt ziemlich kompliziert nach einem grossen Aufgabengebiet.
Es ist ziemlich kompliziert. Wir haben ungefähr 2'000 Ausfuhrgesuche pro Jahr an Länder, die 20% unserer Export abnehmen. Für die anderen Länder, die gehören allen 4 Exportkontrollregimes an und denen, die können eigentlich ohne Einzelbewilligung von uns entsprechende Technologie bekommen.
Das heisst eigentlich, Sie sitzen da im Pult und da kommt per Post, oder, nehme ich an, oder? Es sind Anfragen gekommen, das sollen Sie bewilligen zum Exporten, so etwa. Also es sind Papier gewesen, nicht Produkte oder irgendwie, weiss ich nicht Zylinder, die bei Ihnen auf dem Pult gelandet sind oder so?
Es sind Papier gewesen. Einerseits Gesuche, und zwar für bewilligungspflichtige Güter. Das heisst, für Güter, die auf einer Liste gestanden sind, die in diesen internationalen Exportkontrollregimes ausgearbeitet worden sind. Insgesamt sind das etwa 300 Seiten. Und wenn es gut auf dieser Liste figuriert, so ist es ausfuhrbewilligungspflichtig. Wenn aber es gut nicht drauf ist, heisst es noch lange nicht, dass ein Exporteur das einfach exportieren kann. Wenn der Exporteur weiss, dass ein Gesuch in einem Programm für Massenvernichtungswaffen gebraucht wird, muss es dem SECO melden. Und dann entscheidet SECO, ob er das gut ausführen kann oder ob es nicht ausführen kann.
Und wenn er es nicht meldet?
Ja, dann verstößt er. Dann muss man ihm anweisen, dass er gewusst hat, dass es für ein Programm für Massenvernichtungswaffen ist. Und das ist an und für sich sehr, sehr schwierig.
Und wenn es meldet, dann heisst es eigentlich, dann müssen Sie entscheiden, ist das jetzt gut oder können Sie das bewilligen?
Genau, wir müssen überprüfen, ob das Gut, das nicht auf der Liste figuriert und nicht bewilligungspflichtig ist, trotzdem gebraucht werden kann, beispielsweise für die Herstellung von Nuklearwaffen. Und das ist eigentlich das Schwierige. Und wir können im Prinzip mehr solche Meldungen über heute als eigentliche Ausfuhrgesuche, besonders für heikle Länder.
Also das sind ja Güter, Dual Use nennt man die auch, oder wo man zum Teil kann, oder die kann man für zivile Zwecke, aber die könnte man tatsächlich jetzt brauchen. Und das, was man ja viel darüber geredet hat, ist so die Vakuumventil, oder man hat von Zentrifugen geredet, oder solche Sachen. Also es ist dann nicht so eindeutig, dass sie quasi eine Liste haben von gewissen Produkten, wo man kann sagen, gut, die kann man brauchen für Massenvernichtungswaffen, und dann sagen sie, nein, das können sie nicht exportieren. So einfach ist es dann auch nicht.
So einfach ist es auch nicht. Beispielsweise eine Werkzeugmaschine mit einer Genauigkeit von 4,5 Mikron, die braucht eine Bewilligung. Eine Werkzeugmaschine mit einer Genauigkeit von 4,6 Mikrometer, die braucht keine Bewilligung. Aber Sie können sicher sein, dass man mit einer solchen Werkzeugmaschine genau gleich einen Beitrag leisten zur Herstellung von Komponenten für Massenvernichtungswaffen.
Gut, jetzt beginnen Sie vor, wenn Sie es jetzt nicht wissen. Also, es liegt auf dem Pult etwas. Ich nehme jetzt nicht an, dass oder haben Sie so jemanden, einen Atomphysiker, der genau gewusst hat, das könnte man dann noch brauchen? Oder wie gehen Sie denn vor?
Mit also, wir müssen Experten haben im Nuklearbereich für Chemiewaffen, für biologische Waffen, für Raketen, für konventionelle Waffen. Und das haben wir nicht.
Und es sind nur 20 Leute gewesen?
Oder? Wir haben nur 20 Leute. Das, dann gehen wir zu Experten in anderen Ländern. Wir gehen zu Experten bei der ETH, unter Umständen auch bei der IAEA. Der IAEA haben wir ohnehin wichtige nukleare Güter, die wir exportieren, wenn der IAEA gemeldet werden. Aber wir fragen die Experten an. Und vor allem, sehr wichtig ist natürlich der Nachrichtendienst, der uns muss können sagen, ob ein Land wie Malaysia so ein nukleares Dual-Use-Gut gut überhaupt kann brauchen oder nicht kann brauchen. Und wenn wir das Gefühl haben, Malaysia könnte es nicht brauchen, es könnte weitergehen, dann gibt es natürlich einen negativen Entscheid.
Das heisst also, wenn Sie am Tisch sitzen, sagen wir mal, dann ist mal der Nachrichtendienst jetzt dabei, oder ja, also DAP hat man dem, DAP hat man dem früher gesagt, Analysen und Prävention, die sind mal dabei, aber jederzeit Experten, die Ihnen eigentlich müssen sagen, hallo, da müssen Alarmglocken läuten. Also es ist nicht so, dass man von Ihnen Ottmar Weiss erwartet hat, aufgrund von einer Bewilligung bei Ihnen müssen die Alarmglocken läuten.
In einer solchen Gruppe ist SEDA dabei, ist VBS dabei, sind Nachrichtendienst dabei, ist der Zoll dabei. Und dann wird über das Gesuch diskutiert. Und wenn man noch offene Fragen hat, gehen wir zurück, nehmen wir das Gesuch zurück, setzen uns mit Experten in Verbindung setzen. Und das kann manchmal lang gehen. Das kann bis zu 6 Monate gehen, bis so ein Gesuch bewilligt oder abgelehnt wird. Was in dem Zusammenhang auch zum Sagen ist, dass wenn ein Vertreter im Departement, in der interdepartementalen Exportkontrollgruppe, eine andere Meinung vertritt als alle anderen. Also wenn keine Einigkeit über ein Gesuch besteht, geht es im Bundesrat. Aber wir haben eigentlich, der Bundesrat ist praktisch nie involviert worden, weil wir immer Einigung erzielt haben.
Das heisst, Sie sind eigentlich abhängig von der Analyse. Also wenn zum Beispiel jetzt steht, das und das gut, wird in das und das Land geliefert, dann müssten Sie ja ziemlich sicher sein, ja, das ist dann auch das Land, wo das dann schlussendlich landet. Weil ich nenne jetzt gerade ein aktuelles Beispiel. In Syrien tauchen plötzlich Schweizer Handgranaten auf, aber die sind ja niemals einfach direkt auf Syrien exportiert worden.
Also die Papiere, die wir verlangen, die beinhalten unter anderem eine Endverwendungserklärung. Da muss der Endverwender erklären, für was er es gut braucht. Er muss auch erklären, dass er es nicht braucht für die Herstellung von Massenvernichtungswaffen. Er muss auch unterschreiben, dass die Ware nicht reexportiert wird ohne unsere Bewilligung. Auch der Exporteur muss sagen, dass er keine Kenntnis hat, dass das Gut soll für Massenvernichtungswaffen gebraucht werden. Es braucht also sehr viel Papier, das uns muss unterbreitet werden. Und wenn wir nicht all die Papiere haben, werden wir das Gesuch nicht bewilligen.
Heisst aber für Sie auch, Sie müssen all das Papier durchnachen, oder?
Natürlich.
Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, dein Bestimmungsland ist das, was ich angebe, das müssten Sie dann auch überprüfen, ob das dann wirklich stimmt oder nicht. Ja.
Das ist eben die Schwierigkeit, zu schauen, ob die Firma in einem bestimmten Endbestimmungsland tatsächlich so eine Maschine oder so ein Gut braucht oder nicht. Das ist eigentlich die Aufgabe für unseren Geheimdienst.
Jetzt ist der Fall Dinner passiert. Trotz all diesen Kontrollen, trotz allen Leuten, die am Tisch gesessen sind, und man hätte ja eigentlich können sagen, irgendwo ist der Export bewilligt worden, ein paar Mal, oder? Von Ausfuhrgütern. Und es ist fast eine libysche Atombombe daraus geworden. Haben Sie sich jemals vorgestellt, was passiert wäre, wenn das tatsächlich gewesen wäre? Und das, ich sage jetzt nicht gerade, aber vielleicht mit dem Schweizer Wappen drauf quasi, oder Teile für das Atomprogramm?
Das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber wir haben Güter von den Dinners bewilligt. Aber natürlich nicht nach Libyen und nicht nach Iran und nicht nach Nordkorea, sondern die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Malaysia, nach Singapur und in die Türkei. Und die sind dann weitergegeben worden. Wobei man natürlich, die Anzahl der Bewilligung ist eigentlich nicht aussagekräftig. Es ist wichtig, was für ein Gut es ist. Ich meine, in einem Nuklearprogramm brauchen Sie offenbar Hunderte von Ventilen. Wenn Sie ein paar Ventile exportieren, ist das nicht so schlimm. Aber wenn Sie heisse isostatische Presse exportieren, das ist dann wirklich etwas, das direkt gebraucht wird für die Herstellung von Nuklearwaffen. Und so etwas haben wir nicht exportiert. Oder nicht bewilligt.
Ja. Ventil zum Beispiel, gut, da könnte man jetzt sagen, mehrere immer wieder kleinere Lieferungen, würde wahrscheinlich auch weniger auffallen, oder?
Das stimmt natürlich auch. Was wir festgestellt haben im Rahmen der Vorabklärungen, die wir gemacht haben, ist, dass Stinners ohne Bewilligung Stahlcontainer nach Dubai exportiert haben. Die Frage ist natürlich, wäre jetzt die Stahlcontainer bewilligungspflichtig gewesen? Das haben wir nicht können sagen. Wenn die UF6-resistent sind, das ist ein nukleares Material, wo natürlich korrosiv ist und wo es giftig ist, gefährlich ist. Und wenn die UF6-resistent gewesen wären, die wären jetzt bewilligungspflichtig gewesen. Aber wir selber haben das gar nicht können abklären. Und im Zoll könnten sie das auch nicht abklären, ob es Stahlcontainer UF6-resistent gewesen sind oder nicht. Das ist das Problem bei solchen Dual-Use-Gütern. Die haben so viele Parameter und man kann gar nicht sehen, ob jetzt deren Ausfuhr bewilligungspflichtig ist. Bewilligungspflichtig ist oder nicht. Also wenn uns ein Exporteur will betrügen und einfach rausgeht, dann ist das bei den Kontrollen am Zoll ist das äußerst schwierig feststellen.
Und offenbar auch bei der Bewilligung. Also wenn man nicht ganz sicher ist, ja, ist jetzt das bewilligungspflichtig oder nicht? Oder
ja, das kommt natürlich gar nicht zu uns. Dann sehen wir das gar nicht. Dann geht unter Umständen ohne Bewilligung raus. Ich sage, die zu uns kommen, die haben meistens ein gutes Gewissen. Aber es hat natürlich auch wieder Fall Tinder. Das ist eigentlich die Ausnahme. Die haben bei uns gewisse Güter bewilligen lassen und haben die nachher ausgeführt. Schlussendlich im Wissen, dass die für das libysche Nuklearprogramm sind.
Wie haben Sie reagiert, als Sie das erfahren haben? Dass im Grunde genommen, oder der Stempel ist drauf, mal ist okay, exportieren, aber schlussendlich für ein Atomprogramm bestimmt. Ja. Ist das eine dauernde Befürchtung, dass man einem etwas durch die Latte kann oder so?
Das ist eine dauernde Befürchtung. Fall Tinder, dann kann es immer wieder geben. Man hat die Möglichkeit nicht, um sicher zu gehen, dass nichts Kritisches exportiert wird. Wenn Sie ganz sicher sein wollen, dass kein Missbrauch betrieben wird, dann müssen Sie einfach alle Exporte einstellen. Die Schweiz ist weltweit das viertwichtigste Land beim Export von Dual-Use-Gütern. Sie können sich vorstellen, was das heissen würde.
Also das heisst, es ist auch ein Druck da, weil ZECO ist ja eigentlich auch noch für Wirtschaftsförderung da. Also schlussendlich kann man sagen, es ist für Exportkontrolle, aber auch Exportförderung.
Im ZECO tun wir Exportkontrolle durchführen, weil wir noch am besten Kenntnis haben über die einzelnen Produkte.
Sie sagen, Herr Weiss, Fall-Tinner könnte immer wieder passieren. Hat es denn eigentlich Vorschläge oder haben Sie vielleicht auch Vorschläge gemacht, wo Sie angeschaut haben, wie das passiert ist mit Stinners, so man kann sagen, dass man es wenigstens versucht zu minimieren oder die Chance, dass das nochmal passiert?
Es war ja nicht das Problem von der ungenügenden Gesetzgebung bei uns. Das Problem war eindeutig, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Fällen international von unseren Partnern entsprechende Informationen, die es gegeben hat, dass wir die nicht bekommen haben. Was die Gesetzgebung betrifft, hat der Bundesrat damals bei der Ausarbeitung des Güterkontrollgesetzes vorgeschlagen, dass jeder Firma, die solche Produkte exportiert, einen Exportkontrollverantwortlichen auf Geschäftsleitungsniveau gibt. Und das hat der VSM, damals Verein Schweizerischer Maschinenindustrieller, abgelehnt und auch das Parlament hat das nachher abgelehnt. Man hat den Bundesrat eigentlich wollen, dass man die Verantwortung nicht auf einen Mitarbeiter von der Spedition abschieben kann, in so einem Fall, sondern dass ein Geschäftsleitungsmitglied verantwortlich ist für die Export.
Und das ist abgelehnt
worden? Das ist abgelehnt worden im Parlament.
Schlussendlich heisst es aber, Ihnen ist gar nie gesagt worden, oder dass die Stinners allenfalls ISO-Geschäfte oder welche Exportfirmen usw., also jetzt sowohl von den USA oder von IAEA, dass sie irgendeine Warnung haben. Weil schlussendlich, es ist ja welche, sie haben die Informationen nicht und dann stehen sie am Schluss
das ist blöd das war das grosse Problem, gewesen, dass wir keine Informationen hatten, obwohl die Informationen vorhanden waren, obwohl die USA das bereits seit Jahren gewusst haben, dass die Diener zusammenarbeiten mit dem KAN-Netzwerk.
Fühlt man sich da nicht veräppelt?
Natürlich fühlt man sich veräppelt. Sie haben natürlich ihre eigene politische Agenda. Sie haben vor allem die Hintermänner von dem Netzwerk aufdecken und haben wegen dem zugewartet. Wenn sie uns das gesagt hätten, hätten wir natürlich sofort alle Export gestoppt. Und das hat ihren Interessen nicht gedient.
Also das heisst eigentlich, in dieser Arbeit, die Sie jahrelang, jahrzehntelang gemacht haben, sind sie eigentlich komplett abhängig von Informationen, die ihnen geliefert werden, weil allein können sie das nicht bewerkstelligen. Also sie haben sicher einen gewissen Erfahrungswert oder sehen mit der Zeit, wenn es so aussieht oder nicht. Oder so. Aber schlussendlich, was ihnen Geheimdienst, was ihnen international zugeliefert wird, das ist essentiell, um überhaupt den Überblick zu bewahren.
Das ist tatsächlich essentiell. Heute in einer globalisierten Welt haben wir keine Chance, wenn man allein will, gegen die internationale Proliferation ankämpfen. Man muss zusammenarbeiten mit allen anderen Ländern, die sich im Kampf gegen die Proliferation verschrieben haben, sonst geht es nicht. Und aus dem Grund gibt es ja international auch die vier Exportkontrollregime. Man trifft sich ehrlich ein bis zweimal. Und dort gibt es auch einen intensiven Informationsaustausch, der über einen Tag geht, wo all die Informationen auf den Tisch gelegt werden von Proliferatoren.
Sie sind jetzt, Otmar Wyss, sind pensioniert, also nicht mehr beim SECO, wo Sie gegangen sind. Haben Sie das Gefühl gehabt, hat sich etwas geändert? Ist man sensibilisierter?
Ja, es wird bestimmt schwieriger, auch mit der, in dem globalisierten Umfeld, wo heute Technologien von einem Land ins andere gehen, wo Technologien in einem Land hergestellt werden, wo das vor 10 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Es ist sehr, sehr viel schwieriger geworden. Was eindeutig verbessert worden ist, ist die Zusammenarbeit mit dem Zoll. Sobald der Zoll irgendetwas sieht, wo seine Aufmerksamkeit erheischt, läutet er am SECO an. Und so ist es oft möglich, mindestens abzuklären, ob jetzt die Wahrheit heikel ist oder nicht. Man muss sich aber bei diesen Kontrollen auf gewisse Länder konzentrieren, sonst hat man gar keine Möglichkeit. Man kann nicht alle Länder praktisch abdecken. Es braucht eine gewisse Konzentration auf Länder, die tatsächlich im Bereich der Massenvernichtungswaffen tätig sind.
Eigentlich könnte man ja sagen, wenn man etwas exportiert, das zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen dient, ist das ja eigentlich ein schlimmes Vergehen. Jetzt sind es eigentlich vor Bundesstrafgericht. Das heisst, ich muss präziser sagen, es gibt ein abgekürztes Verfahren im Fall Tinner. Und sie sind zwar, Tinner sind zum Teil lange Untersuchungshaft gegeben, aber eine Gefängnisstrafe gibt es jetzt eigentlich nicht. In dem Sinn, was ist Ihre Meinung dazu?
Gut, Maximalstrafe wäre 10 Jahre Gefängnis und 5 Millionen Franken Buß. Und man muss doch auch sagen, dass Tinners geholfen haben, das Kahn-Netzwerk zu zerstören. Das libysche Nuklearprogramm ist nicht zustande gekommen, ist gestoppt worden. Von dem her gesehen, glaube ich, dass man mit dieser Strafe, mit diesen 4-5 Jahren Gefängnis, dass das in der Ordnung ist.
Und zum Schluss vielleicht noch, wenn Sie jetzt zurückdenken an all das, oder, und die Rolle, die ZECO, Exportkontrolle, in all dem innen, oder, wo Sie ja gewesen sind, was ist Ihr Fazit?
Auch wenn aus Sicht von der Schweiz Zusammenarbeit mit den USA alles andere als optimal war, muss man auch sagen, sie haben wenigstens das libysche Atomprogramm gestoppt. Das ist wichtig, aber es muss auch festgestellt werden, dass in einer globalisierten Welt die internationale Proliferation nur bekämpft werden kann, wenn alle wirklich zusammenheben, zusammenarbeiten und am gleichen Strick ziehen.
Otmar Wyss, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.